12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS.
Das vielleicht gleich mal etwas ändern, dass einfach gleichberechtigt sind.
Achtung, fertig, Frauen los, heißt es heute in der Schweiz. In 18 Kantonen demonstrieren Frauen und Männer für Gleichstellung und gleichen Lohn. Sie hoffen,
dass vielleicht gleich mal etwas ändern, dass einfach gleichberechtigt sind in diesem Job. Und vielleicht auch am Mann daheim mal etwas macht, mal ein Kind wickelt oder weiss nicht was, oder?
Warum ist Gleichstellung in der Schweiz weiterhin ein Fremdwort? Wir fragen nach im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und unser zweiter Schwerpunkt, Syrien. Wir sprechen mit syrischen Flüchtlingen, die Frau und Kinder im sicheren türkischen Zeltlager lassen und zu ihrem Hof zurückgehen, und analysieren die Lage in Syrien mit drei anderen Flüchtlingen im Libanon. Rendezvous am Mikrofon ist Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Daniel Hubacher.
Nach dem Tod eines 8-jährigen Mädchens in einem Zevi-Lager im Kanton Zürich will die Zevi-Schweiz vorläufig keine Übungen mehr mit selbstgebauten Seilbahnen durchführen. Anders die Pfadi-Schweiz, sie sieht vorerst keinen Grund, solche Seilbahnfahrten zu untersagen. Das sagt eine Sprecherin der Pfadi gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Man mache die Leiterinnen und Leiter in Ausbildungen auf mögliche Gefahren aufmerksam. Am Pfingstsonntag war das Mädchen auf einer selbstgebauten Seilbahn ungebremst in einen Baum geprallt. Dabei erlitt es tödliche Kopfverletzungen. In Syrien geht Präsident Assads Armee weiter gegen Aufständische vor. Nach dem gestrigen Sturm auf eine Kleinstadt im Nordwesten des Landes sind erneut viele Menschen auf der Flucht. Regimegegner berichten zudem von zahlreichen Verhaftungen. Die Militäroffensive hat zu einem großen Flüchtlingsstrom in die benachbarte Türkei geführt. Nach türkischen Angaben überquerten letzte Nacht weitere 2000 Menschen die Grenze und wie eine Reporterin der deutschen Presseagentur schreibt, warten an der syrisch-türkischen Grenze auch heute Morgen erneut hunderte Flüchtlinge auf die Einreise in die Türkei. 20 Jahre nach dem ersten Frauenstreiktag in der Schweiz haben über 50 Organisationen, Parteien und Gewerkschaften heute zu einem Aktionstag aufgerufen. Unter dem Motto «Achtung, fertig, Frauen los!» haben verschiedene Veranstaltungen begonnen. Punkt 14.06 Uhr soll an diesem 14.06. in der ganzen Schweiz ein lautes Pfeifkonzert stattfinden, aus Protest gegen die Lohnungleichheit. Frauen verdienen durchschnittlich immer noch 20% weniger als Männer für die gleiche Arbeit. Der starke Franken bremst zunehmend die Schweizer Konjunktur. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, senkt seine neueste Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von 1,9 auf 1,5%. Für das laufende Jahr dagegen geht das SECO weiterhin von 2,1% Wachstum aus. Es sei eher unwahrscheinlich, dass sich die Schweizer Währung bald abschwäche. Das bremse den Aufschwung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote wird laut der SECO-Einschätzung in diesem Jahr zwar auf 3,1% sinken, aber nächstes Jahr auf 3,3% steigen. In der Schweiz ist die Zahl der Pauschalbesteuerten auch 2010 weiter gestiegen, allerdings langsamer als in früheren Jahren. Das hat eine Umfrage der kantonalen Finanzdirektoren ergeben. Demnach ließen sich im letzten Jahr fast 5.500 Personen pauschal besteuern. Die Pauschalbesteuerung ist umstritten, der Kanton Zürich hat sie abgeschafft. In weiteren Kantonen sind Initiativen zur Abschaffung hängig. Und auf Bundesebene sammelt die Alternative Linke seit Mitte April Unterschriften dagegen. Der Schweizer Tierschutz hat untersucht, wie die hiesigen Zirkusse mit ihren Tieren umgehen. Fazit: Nicht alle 6 Schweizer Zirkusse erfüllen die Mindestanforderungen. Am besten hält der Zirkus Knie seine Tiere. Dessen Umgang sei vorbildlich und entspreche einer modernen Zootierhaltung, so der Tierschutz. Weniger gut beurteilt wird der Zirkus Royal. Er erfülle nicht an jedem Gastspielort die minimalen Vorschriften. Und schlechte Noten gibt es vom Tierschutz auch für den Zirkus Stei. Dort wird die Haltung von einigen Tieren beanstandet. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde im Zusammenhang mit dem sogenannten Rütli-Bomber abgewiesen. Die Bundesanwaltschaft habe das Telefon- und den E-Mail-Verkehr des mutmaßlichen Urhebers der Sprengstoffanschläge von 2007 zu Recht überwachen lassen. Der Tatverdacht sei ausreichend gewesen. Geklagt hatten der mutmaßliche Täter und seine Eltern. Auf dem Rütli war nach der Feier mit Bundesrätin Galmiret ein vergrabener Feuerwerkskörper explodiert und einen Monat später explodierten in der Innerschweiz drei Sprengsätze in Briefkästen von politischen Exponenten der Rütli-Feier. Verletzt wurde niemand. Bisher hat die Bundesanwaltschaft noch keine Anklage erhoben.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Nach dem tödlichen Unfall im Pfingstlager der CEFI geht es hier weiter mit einer Reihe von Fragen. Antworten sind schwieriger zu finden. Das ging ins Auge, Silvio, wie Italiens Ministerpräsident mit der 95-prozentigen Ablehnung an der Urne Italien weiterregieren will. Tour de Suisse mit der Diplomatenlimousine statt mit dem Rennvelo. Warum der US-Botschafter in der Schweiz alle Kantone besucht. Dann berichten wir über Syrien aus Sicht der Flüchtlinge und über die Gleichstellung von Frau und Mann. Auch im Tagesgespräch mit der Direktorin des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Zuerst aber noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.237 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.21,30 gehandelt und der Dollar zu 83,98 Rappen. Das Wetter am Nachmittag scheint trotz Quellwolken zeitweise die Sonne, nur über den Bergen muss mit einigen Schauern gerechnet werden. Im Süden ist es zunächst ziemlich sonnig, gegen Abend sind Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei 24 Grad, im Wallis und im Tessin bewegen sich die Höchstwerte bei 27 Grad. Morgen Mittwoch scheint häufig die Sonne bei schwülwarmen 26 Grad, am Nachmittag gibt es in den Alpen und im Süden lokale Gewitter. Und am Donnerstag beginnt zunächst noch teilweise sonnig, tagsüber wird es dann aber zunehmend gewitterhaft. Es bleibt warm mit 24 Grad im Norden und 27 im Süden. Verkehrsinfo Deres von 12.37 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Luzern-Kriens und dem Spiertunnel Stau wegen Gegenständen auf der Fahrbahn.
Es sollte ein friedliches Pfingstlager im Wald werden, das Lager der christlichen Jugendorganisation CEFI im zürcherischen Nottwil an der Limmat. Es endete in einer Tragödie für ein 8-jähriges Mädchen. Es verunfallte tödlich auf einer Seilbahn, die zwischen zwei Bäumen gespannt war. Jetzt stellen sich viele Fragen, auch Fragen nach der Verantwortung für solche Lager wie das CEFI-Lager in Nöttwil. Peter Maurer.
Die Bahn im Wald verspricht Tempo und Spaß. Ein Seil zwischen zwei Bäumen gespannt, Distanz rund 100 Meter, Höhendifferenz 30 bis 40 Meter. Am Anfang geht alles gut. Dann stirbt ein Kind, weil die Sicherung mit einem zweiten Seil versagt. Die Bahn im Wald. CEFI-Gruppenleiter haben sie aufgebaut und CEFI betont nach dem tödlichen Unfall in einer Mitteilung:
Die Lageraktivitäten des CEFI finden gemäß den Vorgaben und Richtlinien von Jugend und Sport statt. Jugend- und Sportlagerleitende haben eine anerkannte Ausbildung und besuchen regelmäßig Weiterbildungen.
Konkret 6 Tage dauert die Jugend- und Sportleiter-Grundausbildung, die ab dem 18. Altersjahr gemacht werden kann. Eigentliche Lagerleiter müssen 21-jährig sein und zusätzliche Ausbildungstage absolviert haben. Sie verfassen auch das Lagerprogramm, sagt Markus Wolf, Chef Jugend und Sport im Bundesamt für Sport.
Die Prüfung dieser Lagerprogramme obliegt der Bewilligungsinstanz und das ist der Kanton. Allerdings ist dazu zu sagen, dass diese Prüfung enorm schwierig ist aufgrund von einigen Daten, die da kommen. Also es ist sehr schwierig, aufgrund eines Programms abzuschätzen, beispielsweise wie es um die Sicherheit steht.
Wer aber trägt denn jetzt im praktischen Lageralltag die Verantwortung?
Das können nur die Leiter vor Ort sein. Sie werden dafür ausgebildet. Sie werden ausgebildet, vor allem auch sich selbst und ihre Möglichkeiten einzuschätzen. Deshalb obliegt es natürlich am Schluss Ihnen, wie Sie so eine Seilbahn bauen, ob die sicher genug gebaut wird und ob es anfällige Mängel gibt.
Und da stellt sich sofort die Frage nach der Kompetenz, nach der Ausbildung mit und am Seil. Jugend- und Sportchef Markus Wolf verweist auf den Lehrgang Pioniertechnik.
Dort wird genau das Handling mit dem Seil gelernt, werden auch solche Konstruktionen gebaut. Es wird auch gelernt, wie sie sicher gebaut werden. Es ist allerdings zu sagen, dass nicht für jede Aktivität mit Seilen der Besuch dieses spezifischen Moduls vorgesehen ist, weil es doch sehr fließende Übergänge gibt zwischen völlig ungefährlichen Seilkonstruktionen und halt Seilbahnen oder Seilkonstruktionen mit beträchtlichem Gefahrenpotenzial.
Zu allfälligen Anpassungen oder Änderungen in der Ausbildung nach dem tödlichen Seilbahnunglück will sich Bassbomann-Wolf derzeit freilich nicht äußern.
Vorderhand müssen wir die Untersuchungsberichte abwarten. Es ist von zentraler Bedeutung, was die nachher aussagen, inwiefern da Mängel anfallen in der Konstruktion oder inwiefern eine Mitschuld von Leitpersonen zu verzeichnen ist. Natürlich werden wir diese Untersuchungsberichte sehr genau in unsere weitere Arbeit einfließen lassen und die nötigen Schlüsse daraus ziehen.
Sagt Markus Wolf, Chef Jugend und Sport im Bundesamt für Sport, im Bericht von Peter Maurer. Das syrische Regime hat die Kontrolle über Jizr al-Shukur im Nordwesten wiedererlangt. Tausende sind vor den Soldaten und ihren Panzern geflüchtet, an oder auch über die Grenze ins Nachbarland Türkei. 7000 Menschen in den letzten Tagen. Flüchtlinge sind immer auch Augenzeugen. Aus ihren Berichten lässt sich ahnen und abschätzen, was im abgeschotteten Land wirklich vor sich geht. Unsere Korrespondenten in der Region haben mit Flüchtlingen aus Syrien gesprochen, in der Türkei und im Libanon. Wir beginnen mit der Reportage von Werner van Gent.
Das Dorf Jüveci, direkt an der syrisch-türkischen Grenze, hat in den vergangenen 48 Stunden eine Metamorphose erlebt. Das beschauliche 500-Seelendorf inmitten der lieblichen Hügellandschaft Antiochiens ist Zentrum der internationalen Medien geworden. Schafe und Rinder laufen etwas verstört zwischen den Übertragungswagen der Nachrichtensender umher. Hühner rennen aufgeschreckt davon, wenn noch ein Wagen mit Journalisten sich durch die schmalen Gassen zwängt. Auf der Terrasse eines niedrigen Bauernhofes haben mehrere Sender Kamerapositionen eingenommen. Während im Hof ein Schaf geschlachtet wird, ruft eine Ansagerin aufgeregt nach ihrem Make-up-Koffer. Von der Terrasse aus kann man die Grenze sehen, die quer durch das Tal verläuft. Gleich hinter der Grenze ist ein improvisiertes Zeltlager zu sehen. Schätzungsweise 100 Menschen leben dort, nur 10 Meter vom Stacheldrahtzaun entfernt, aber noch innerhalb Syriens. Die türkischen Grenztruppen der Gendarme betrachten die Szene aus einer Entfernung von rund 200 Metern. Sie halten sich zurück. Die Grenze bleibe offen, das hat der wiedergewählte Ministerpräsident Tayyip Erdogan versprochen. Mohammed Faizou ist bereits vor einigen Tagen aus der umkämpften Stadt Jizr al-Shukur nach Jüveci geflüchtet, mitsamt seiner Familie. Er erklärt, weshalb die Leute drüben im improvisierten Zeltlager den letzten Schritt nicht wagen. Die Leute hätten Felder und Häuser. Sie hätten Angst, alles zu verlieren, wenn sie weitergehen. Inzwischen ist die Zahl der Flüchtlinge, die den Schritt gewagt haben, auf über 7000 angewachsen. Hinzu kommen nochmals mehrere Tausend, wie Mohammed Faizou, die legal aus Syrien ausgereist und in die Türkei eingereist sind und nicht ins Lager mussten. Mohammed Faizou stammt aus Jizr al-Shukur. Er sagt, er sei Ingenieur. Auf die Frage, ob das Land in einem Bürgerkrieg abgleite, antwortet er:
Es
habe eine Abspaltung von Armeeangehörigen gegeben. Das seien Leute, die sich geweigert hätten, auf die unbewaffnete Bevölkerung zu schießen. Dass es eine Armeemeuterei in Jizr al-Shukur gegeben hat, scheint mittlerweile unumstritten. Von der Terrasse in Jüveci aus ist es aber unmöglich abzuschätzen, wie tief die Risse im syrischen Sicherheitsapparat bereit sind. Wenn drüben zwei dumpfe Detonationen zu hören sind, sagt Mohammed, so töne es nun schon seit Tagen.
Werner van Gent. Ein Regime, das auf die eigenen Bürger schießen lässt, hat keine Legitimität mehr, sagen die Demonstranten in Syrien, und das sagen auch westliche Regierungen. Auch Flüchtlinge, die das Land verlassen haben, sagen das. Aber nicht nur. Es gibt auch jene, die den Sturz des Regimes für eine Gefahr halten. Irin Meyer hat im Libanon mit Menschen aus Syrien gesprochen. Ihre Namen wurden aus Sicherheitsgründen verändert. Was sie erzählen, fügt sich zum Bild einer gespaltenen Bevölkerung im Land.
In den Libanon sind sie geflüchtet. Schock, Wut, Fassungslosigkeit, Wellen von Emotionen überfluten sie auch jetzt noch, obwohl sie schon seit mehreren Tagen im libanesischen Wadi Khaled in Sicherheit sind. in einer Turnhalle, deren Boden mit dünnen alten Matratzen ausgelegt ist. Bezahlte Gangster ließ das Regime auf uns los. Sie verfolgten uns und zerstörten unsere Häuser, sagt Ahmed, nicht älter als Mitte 20. Sein Freund Tare, ebenso jung und ebenfalls aus dem grenznahen Ort El Kalach, hat für das Assad-Regime auch nur noch Verachtung übrig. Sie hätten sogar Kriminelle aus dem Gefängnis befreit und auch die machten nun Jagd auf Oppositionelle, behauptet Tare. Ein Regime, das die eigenen Bürger so unterdrückt und den Aufstand mit grausamer Gewalt niederschlägt, hat im Schulhaus im libanesischen Wadi Khaled oder an der türkischen Grenze bei tausenden Flüchtlingen oder bei den Demonstranten in Syrien selber keinen Kredit mehr. Erst wenn Assad, der Dieb, stürze, kehre er wieder nach Hause zurück, sagt Ahmed. Und Tare wiederholt es, das Regime müsse weg. Doch bis heute hat der Aufstand die kritische Masse in Syrien nicht erreicht. Die beiden größten Städte Aleppo und Damaskus hat er nur am Rand berührt. Das heißt, es gibt Syrer, die anders denken und die Lösung nicht im Sturz des Präsidenten sehen. Dies müssen nicht zwangsläufig fanatische oder korrupte Assad-Anhänger sein. Im Libanon findet man unter den syrischen Arbeitern viele Stimmen, wie sie Marwan vertritt, ein syrischer Familienvater, der in Beirut sein schmales Einkommen verdient und jedes Wochenende nach Hause reist, in seine syrische Heimat, die sich so dramatisch verändert hat. Meine größte Angst ist, dass es Syrien wie dem Irak ergeht oder Libyen, dass es zu Bürgerkrieg, Intervention und Chaos kommt, sagt Marwan. In Libyen wollten sie die Zivilisten schützen und nun bombardieren sie Gaddafi. Im Irak wollten sie Massenvernichtungswaffen finden und rissen das Land ins Elend, sagt der Syrer, der aus der Nachbarregion von Daraa stammt und der drusischen Minderheit angehört. Es ist ihm sehr wichtig zu betonen, dass auch er den Wandel wolle, Reformen und Freiheit, und dass er sich mit den vielen friedlichen Demonstranten identifiziere. Die Korruption zum Beispiel erlebe er wie so mancher am eigenen Leib, die Ungerechtigkeit, das Fehlen von Freiheit. Aber er wolle einen inneren Wandel, einen friedlichen und keine Einmischung von außen, von den USA, Islamisten oder wem auch immer, sagt er. Glaubt er denn den Aussagen und Videos der Opposition nicht? Im Internet kann man alles fälschen und manipulieren, lautet Marwans Antwort. Er sei nicht naiv, er kenne den Mukhabarat, die Geheimpolizei, die Geheimdienste, er wisse, dass in Syrien gefoltert wäre. Aber er selber habe in der Armee gedient und es sei außerhalb seiner Vorstellungskraft, dass diese Armee über 100 Soldaten und Polizisten ermorde, wie es die Demonstranten in Jisr al-Shuru behaupteten. Auch die Soldaten und Polizisten in seinem Bekanntenkreis, mit denen er offen spreche, schilderten die Vorgänge anders als die Opposition. Er kenne mehrere Soldaten, die erschossen worden seien von bewaffneten Aufständischen. Neben den gewaltlosen Demonstranten seien heute in Syrien bewaffnete Kräfte aktiv, die das Land ins Chaos zu stürzen versuchten. Davon sei er überzeugt, sagt Marwan. Präsident Assad habe vieles falsch gemacht, keine Frage. Aber ihm noch eine Chance zu geben, sei besser, als in den Bürgerkrieg zu schlittern, glaubt der syrische Druse. Alle, Ahmed, Tare und Marwan, spüren, dass durch die syrische Gesellschaft ein Riss geht, 3 Monate nach Beginn des Aufstandes. Ein Riss, der zu einem tiefen Graben werden kann.
Nein, sagen die Italienerinnen und Italiener zu neuen Atomkraftwerken. Nein, sagen sie zur Privatisierung der Wasserversorgung. Und nein zum Amnestiegesetz für Silvio Berlusconi. Die Ablehnung ist überdeutlich. Alle von der Regierung vorgelegten Vorlagen wurden mit 95% Nein-Stimmen vom Tisch gewischt. Ich bin nun verbunden mit unserem Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis. Was sagt die Bevölkerung von Rom am Tag nach diesem deutlichen Nein an die Regierung?
Nun, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber sehr viele Römer, die sagen beispielsweise, sie hätten seit 2000 Jahren gutes Wasser in Rom, das ist richtig so. Seit aber ein privater Investor eingestiegen sei, würde die Wasserrechnung ständig steigen, da seien sie dagegen. Deshalb hätten sie Nein zu dieser Wasserprivatisierungsvorlage gesagt. Dann gibt es die anderen, das sind die Linken, welche Berlusconi noch nie wollten. Und dann gibt es diese interessanteste Gruppe, das sind jene, die sagen, ich bin bürgerlich, ich wähle schon immer bürgerlich, ich kann nicht links wählen, aber dieser Berlusconi mit seiner Politik, er übertreibt und sie haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und alle 4 Anliegen bachab geschickt, die Berlusconi wollte.
Wenn man diese drei Gruppierungen miteinander zusammennimmt, diese überdeutliche Abfuhr, wie regiert da Silvio Berlusconi nun weiter?
Er kann weiter regieren, sofern er die interne Parteiunterstützung hat und auch jene des Juniorpartners Lega Nord. Parteiintern wird das nicht so ein Problem sein, weil diese Partei ist völlig ihm auf den Leib geschnitten. Sämtliche Fehler, Gegner, die er hatte, die hat er fortgejagt. Also da ist nicht so das große Problem. Das Problem könnte allerdings die Lega Nord sein, die feststellt, dass sie zusammen mit Silvio Berlusconi zu leiden hat und immer mehr und immer schlechter abschneidet bei den Abstimmungen und Wahlen.
Sie haben es angetönt, interessant ist ja in der Situation, was der Koalitionspartner macht. Welche Signale sendet denn die Lega Nord?
Sie hat seit dem Abstimmungsdebakel oder Wahldebakel in Mailand immer mehr Distanz genommen zu Berlusconi. Sie sagt immer häufiger, Berlusconi sei eigentlich an allem schuld. Man ist gespannt auf diesen kommenden Sonntag in Pontida, das ist bei Bergamo, wird Umberto Bossi sein alljährliches Treffen der Lega Nord abhalten. Das ist ein historisch aufgeblähtes Treffen. Aber da wird Bossi wohl auch die Strategie der künftigen Wochen und Monate für seine Partei vorgeben. Ich glaube allerdings nicht, dass es zum Bruch kommen wird. Er wird sich sehr in Rhetorik üben, er wird Berlusconi massiv kritisieren. Im Parlament aber wird er im Vorderhand noch weiter die Stange halten, weil sich beide, Berlusconi und Bossi, Vorderhand noch brauchen.
Aus Rom waren das Einschätzungen von Massimo Augustinis. Es ist 8:08. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Polizisten mit Gewehr am Anschlag, Videoüberwachung, dicke Stahlgitter schützen die amerikanische Botschaft in Bern. In den letzten Jahren bekamen den US-Botschafter höchstens andere Diplomaten, Bundesräte oder wichtige Wirtschaftskapitäne zu Gesicht. Anders beim jetzigen Botschafter. Er traut sich aus dieser Festung heraus und will alle 26 Kantone besuchen. Bert Soltermann war bei der viertletzten Etappe der Tour de Suisse des Botschafters dabei, im Kanton St. Gallen, um herauszufinden, warum der US-Botschafter diese Tour auf sich nimmt.
Das Haar korrekt zur Seite gekämmt und im Revers des dunklen Anzugs ein Pin mit amerikanischer und schweizerischer Flagge. Genau so stellt man sich den amerikanischen Botschafter vor. Und genau so steht Donald S. Beyer Jr. in der Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen, dem ersten Halt auf der Reise. Nur die Filzpantoffeln wollen nicht so richtig ins Bild passen. Doch auch Beyer muss sie tragen, zum Schutz des historischen Parketts. Der Botschafter ist interessiert, stellt viele Fragen. Das erste Buch in deutscher Sprache fasziniert ihn. Der Text sieht aus wie Schweizerdeutsch. Und die Kuratorin der Ausstellung singt etwas später aus einem Gesangsbuch vor. Beyer steht da, hört andächtig zu. In fast allen Kantonen war der Mann aus Virginia schon. St. Gallen ist Tourziel Nummer 23. Es sei sehr wichtig, sagt Beyer, aus Bern herauszukommen und zu sehen, wie die übrige Schweiz lebe, arbeite und denke.
I think it's very important to get out of Bern and see how the rest of Switzerland lives, works, what they think about.
Als früherer Geschäftsmann wisse er, wie wichtig persönliche Kontakte seien. Natürlich könne er so auch die Position der USA vermitteln, ehrlich und offen, aber es gehe über reine PR hinaus.
Yeah, but more than just PR.
Weiter geht's von der Stiftsbibliothek, ganz unamerikanisch zu Fuß, in den Kantonsratssaal. Hier warten keine Politiker, sondern 170 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Burggraben. Botschafter Beyer erzählt von sich und den USA und dann stellt er sich den Fragen.
Mr. Ambassador, what's your opinion about the death penalty?
Was hält Beyer von der Todesstrafe, will einer wissen. Klimawandel, Social Media und die Verschuldung der USA sind weitere Themen und ob er es manchmal bedauere, Botschafter geworden zu sein. Schlaue Fragen, staunt Beyer. Er antwortet ausführlich und undiplomatisch, eher wie der Politiker, der Beyer früher auch mal war. Das kommt im Publikum an.
Ja, ist gut, mal zu hören von so einer, ich sage jetzt mal, berühmten Person in der Schweiz, zu hören, was die denkt. Und ja.
Hinter verschlossenen Türen trifft sich dann der US-Botschafter mit Mitgliedern der St. Galler Kantonsregierung. Immer mal wieder dringt ein Lachen nach außen. Anschließend sagt die St. Galler Regierungsratspräsidentin Karin Keller-Sutter:
Ja, er ist absolut ein charmanter, sehr zugänglicher, ein offener. Man merkt, dass er Freude hat am Kontakt mit Menschen.
Keller-Sutter sagt, sie habe auch Werbung für St. Gallen als Standort für US-Firmen gemacht. Botschafter Bayer lächelt und hört zu. Überall Sonnenschein. Keine Probleme zwischen der Schweiz und seinem Land? Nein, sagt er. Die UBS-Krise sei vorbei.
UBS is an issue of the past.
Es gäbe da zwar ein Problem mit einem neuen US-Steuergesetz, welches das Schweizer Bankgeheimnis weiter aushebeln könnte, doch, so Bayer, das Problem versuche man gemeinsam zu lösen. Macht der Botschafter solche Kantonsbesuche eigentlich lieber, als sich mit Steuerhinterziehung auseinanderzusetzen?
Yes, but we have to talk about everything if we're going to be honest and responsible.
Ja, lacht Donald Bayer, aber um das Thema Steuerhinterziehung komme er trotzdem nicht herum, wenn er ehrlich sei und seinen Job richtig machen wolle. Mehr sagt er zum Thema nicht, steigt in die dunkle Limousine und fährt zurück in den Diplomatenalltag nach Bern.
Gleiche Leistung, gleicher Lohn. Von wegen. Obwohl die Verfassung der Schweiz die Gleichstellung von Mann und Frau seit genau 30 Jahren vorschreibt, hapert es noch an vielen Orten, eben zum Beispiel beim Lohn. Da werden Frauen nach wie vor diskriminiert. Gleichstellung jetzt verlangen deshalb heute Frauen und Männer, schweizweit mit verschiedenen Veranstaltungen, heute am 14. Juni. Erinnerungen werden wach an den ersten Frauenstreiktag vor genau 20 Jahren. Damals gingen schätzungsweise 500.000 Frauen auf die Straße. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn lässt den Frauenstreiktag des Jahres 1991 nochmals ertönen.
Die Frauen, die sich an jenem Freitag im Juni 1991 auf dem Berner Bundesplatz versammelten, waren unzufrieden. Noch immer verdienten Frauen weniger für die gleiche Arbeit, noch immer waren sie bei den Sozialversicherungen benachteiligt. Die Frauen muckten auf, landab kamen sie zum ersten nationalen Frauenstreiktag zusammen.
Also ich persönlich bin hier in erster Linie aus Solidarität.
Ich habe das Gefühl, ich kann an der Situation nichts ändern, aber wenn alle Frauen zusammenstehen und die Idee haben und aneinander denken, dass das etwas bringt.
Solidarität war groß geschrieben, auch mit jenen Frauen, die nicht streiken konnten oder durften, aus Angst, den Job zu verlieren.
Die es wirklich nötig hätten, gerade so unsere Frauen von der Putzegippe, die haben also nicht kommen können. Und ich habe auch ein bisschen denen ihr Mandat übernommen und werde fest an sie denken heute.
Rund um den Streiktag gab es einige Fragen. Eine gewisse Christiane Brunner, später Nationalrätin, damals Gewerkschaftssekretärin, gab vor Ort Ratschläge an verunsicherte Frauen.
Also wir hatten sehr viele Fragen gehabt, ob man jetzt darf, eine kurze Arbeitsniederlegung machen oder Hausfrauen, die zum Beispiel gefragt haben, ja, wenn mein Mann nicht einverstanden ist, was kann ich da machen? Und wenn ich dann nicht koche an diesem Tag, kann ich dann klagen oder Scheidung fragen und so.
Nicht verbissen sollten die Aktionen sein, sondern fröhlich und mit Fantasie. So machten es sich zum Beispiel Frauen auf dem Zürcher Paradeplatz in Liegestühlen gemütlich. Es gab Straßentheater und überall lila Ballone. Das Motto des Tages, wenn Frau will, steht alles still. Das Land stand natürlich nicht still und der Aufruf zum Streik schien manchen ungeheuerlich. Gar solchen, die mit den Frauenanliegen sympathisierten, zum Beispiel diesem Herrn.
Was ich ein Problem hatte mit dem Wort Streik, man ist mit uns Streik, das ist eine rechte Konfrontation. Aber auf der anderen Seite braucht es schon, vielleicht in der Schweiz schon manchmal rechte Aktionen, damit man mal auf gewisse Missstände oder auf gewisse negative Sachen noch aufmerksam macht.
Für viele war ein Streik das falsche Mittel, auch für viele Frauen.
Wieso sollen wir streiken? Wir verdienen ja immer schön recht. Also im Gastgewerbe bin ich zufrieden, ich muss nicht streiken. Dass noch die Frauen anfangen müssen, ist jetzt also genug. Ihre Wort.
Ein Frauenstreik im Allgemeinen finde ich einen Witz. Wenn Frauen Probleme haben, dann sollen sie das mit den Arbeitgebern, mit ihren Männern und so ausmachen und nicht einfach die ganze Bevölkerung reinziehen.
Trotz allem, der erste Frauenstreiktag 1991 war ein Erfolg. Schätzungsweise bis zu 500.000 machten mit. Die Schweizer Frauen hatten den Aufstand geprobt und er sollte weitergehen.
Der 14. Juni hat derart viel bewirkt, an Diskussionen, an Gesprächen rundherum, dass die Frauen schon sensibler geworden sind auf ihre eigene Position.
Monika Zumbruns Bericht mit den historischen Tönen zum Frauenstreiktag vor 20 Jahren. Ob wir heute sensibilisiert sind aufs Thema Gleichstellung von Frau und Mann, darum geht es gleich im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Nach dem Tod eines 8-jährigen Mädchens in einem Zivi-Lager im Kanton Zürich will die Zivi Schweiz vorläufig keine Übungen mehr mit selbstgebauten Seilbahnen durchführen. Anders die Pfadi-Schweiz, sie sieht laut eigenen Angaben vorerst keinen Grund, solche Seilbahnfahrten zu untersagen. In der Schweiz ist die Zahl der Pauschalbesteuerten auch 2010 weiter gestiegen, allerdings langsamer als in früheren Jahren, das hat eine Umfrage ergeben. In Syrien geht Präsident Assads Armee weiter gegen Aufständische vor. Nach dem gestrigen Sturm auf eine Kleinstadt im Nordwesten des Landes sind offenbar erneut tausende Menschen auf der Flucht Richtung Türkei.